Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Christian Raphansel.
Das bin ich, aber hier ist noch eine Menge mehr los. Da ist die Wiebke Porombka, der
Hallo.
Franz Helms.
Hallo.
Und der René Agiger.
Guten Tag.
Ja. Ich habe euch alle eingeladen. Ihr seid alle Kolleginnen und Kollegen aus dem Lesart-Team und wir machen das hier so ungefähr einmal im Monat, dass ich sage, Mensch, kommt doch mal zu mir und bringt mir die Bücher mit, die ihr jetzt gar nicht beruflich, sondern die ihr selber gerne gerade lest, was ihr empfehlen wollt. Vielleicht ein aktuelles, vielleicht auch gar nicht so aktuell, aber eins, von dem ihr sagt, Mensch, das ist jetzt gerade echt ein wichtiges Buch. Das will ich, dass ihr euch das auch anguckt. Der Clou ist jetzt, ich habe keine Ahnung, was ihr mitgebracht habt. Ihr wiederum wisst auch gar nicht, was ich mitgebracht habe. Ich weiß aber eins, nämlich, dass zwei von euch hier in dieser Runde noch nie mit dabei waren. Ne? Franz Helms, ich weiß von dir, du interessierst dich so für Ostdeutschland, für französische Themen. Magst du dich mal kurz vorstellen, was interessiert dich?
Ja, ich bin in Rostock aufgewachsen, habe ganz lange in Frankreich gelebt und irgendwie trage ich diese Identitätskrise so mit mir und verarbeite die journalistisch und werde das auch heute tun. Mehr werde ich noch gar nicht sagen.
Okay. Buch, das ich mitgebracht. Der zweite Neuling hier, zumindest in dieser Runde, ist mein Chef. Das ist René Agiger. Der leitet das Ressort Literatur, also Belletristik, auch Philosophie, Soziologie, so Geisteswissenschaften insgesamt. Du warst in unserer Team-Überraschungssendung noch kein einziges Mal dabei. Da gibt es einen Grund für. Du warst nämlich eine ganze Weile weg. Über ein halbes Jahr hast du uns verlassen und warst stattdessen in Los Angeles im Thomas-Mann-Haus. Was hat dich denn da interessiert? Ich vermute ja das Wetter.
Ah, jetzt wird mir alles klar. In der Zeit, als ich weg war, hat
haben
sich
wir diese
dieses
Sendung
Format
erfunden.
So ein bisschen zu Routine
man muss
gemacht.
Das nutzen, wenn der Chef nicht da ist, ja.
Ja, ich verstehe. Jetzt wird mir einiges klar. Was mich nach Los Angeles verschlagen hat, war die Möglichkeit am Thomas-Mann-Haus, sich in ein Thema zu vertiefen. Das Thema bei mir war der amerikanische Autor James Baldwin, den ich da extensiv und intensiv des Langen und des Breiten gelesen habe. So, das war mein.
Das Wetter gar nicht?
Das Wetter war ganz toll. Das ist mir, ich habe mich da also an das südkalifornische Klima so gewöhnt, dass ich es irgendwann so normal fand, dass es mir erst wieder auffiel, als ich dann im grauen Berlin zurück war. Dann war mir klar, dass Südkalifornien doch was Besonderes ist. Genau.
Wiebke Porombka, du bist hier quasi jetzt schon der Stammgast, würde ich sagen. Du bist unsere Belletristik-Fachfrau. Kritikerin, Literaturredakteurin im Deutschlandfunk. Warum kommst denn du eigentlich freiwillig hier am Samstag in die Sachbuchsendung? Was interessiert dich da?
Du wirst lachen, Christian. Ich spreche einfach gern über Literatur und ich höre auch übrigens gern einfach euch über Literatur sprechen und bin immer extrem gespannt und überrascht über diese Bücher, die jeder von uns hier mitbringt. Und das ist immer eine Bereicherung, zumal ich auch immer probiere, in diese Sendung ein Buch mitzubringen, was ich beschäftige mich ja vor allen Dingen mit deutschsprachiger Gegenwartsliteratur, was nicht unbedingt ein Buch ist, das ich gerade geprüft habe für eine Jury, sondern das, was ich dann vielleicht mal am Wochenende abends lese.
Das heißt aber, du wirst uns gleich hier Belletristik reinschmuggeln ins Sachbuchmagazin.
Gab es da eine Regel, dass man das nicht durfte?
Nein, ich bin nur gespannt. Wie gesagt, ich weiß das alles noch nicht. Wir wissen noch eins noch nicht, und zwar in welcher Reihenfolge wir hier eigentlich gleich unsere Bücher auspacken und mitbringen. Ihr kennt das vielleicht schon. Ich habe wieder kleine Papierkügelchen gebastelt. Ich habe in jede Kugel eine Zahl reingeworfen und nachdem ich sie schön durcheinander gemischt habe, werfe ich sie euch zu. Wiebke?
Ja,
Franz?
Danke.
René, deine Nummer? Also, blättert doch mal auf. Wer hat die Nummer 1 gezogen?
Oh, das bin ich.
Wiebke Porombka ist die Nummer 1. Die Nummer 2?
Das bin ich.
René Agiger, die Nummer 3?
Das bin wohl ich dann.
Franz Helms und ich, Christian Raphansel, die Nummer 4.
Der Franz hat übrigens nicht gefangen, wollte ich mal kurz sagen. Die Papierkugel.
Ja, aber das konnte man nicht sehen. Ich dachte,
deswegen sage ich es, weil wir im Radio sind, damit die Leute das auch noch einmal. Ich hab gefangen.
Grausam. Gut, ich bin gespannt auf eure Bücher. Die hören wir uns gleich an. Die Nummer 1 hat Wiebke Porombka gezogen. Was hast du uns mitgebracht?
Ich habe einen schmalen Erzählband mitgebracht, der heißt Knisternde Schädel, so sieht der aus, von Roger van de Velde. Und du hast ja eben schon gesagt, Christian, du schummelst doch gleich wieder Belletristik in die Sendung. Ganz so, es ist vielleicht ein Erzählband, der aber doch auf der Grenze ist zwischen Dokumentation, Journalismus und Erzählung. Fresko-Ansichten aus der Anstalt sollte der Titel ursprünglich heißen und da merkt man schon ein bisschen, was das für ein Buch ist. Das sind nämlich Erzählungen, die in einer psychiatrischen Anstalt spielen der 1960er Jahre. Roger van der Velde, der Autor, ist 1925 geboren, 1970 gestorben und die sind jetzt erstmals ins Deutsche übersetzt worden und Ich muss ganz kurz ein bisschen was zu diesem Schriftsteller erzählen, der auch Journalist war, weil die eigene Lebensgeschichte von ihm ist im Grunde eine Erzählung, die auch in diesen Erzählband passen könnte. Der Roger van der Velde hat mit Mitte 20, das war 1947, einen Magendurchbruch bekommen, hat dann in den folgenden Jahren immer wieder an Magendurchbrüchen gelitten. Und einer dieser Durchbrüche, der konnte nicht operiert werden. Und da hat er dann, weil die Schmerzen so unerträglich waren, Palfium bekommen. Das ist so ein,
was ist das?
Das ist so ein Opiat-ähnliches Schmerzmittel, was damals gerade auf den Markt kam und was man noch nicht wusste, dass das zwar gut wirkt, aber auch sehr, sehr abhängig macht.
Das ist insgesamt die Zeit, wo man sehr freigebig mit Medikamenten war.
Ganz genau. Und der Roger van der Velde ist abhängig geworden und infolgedessen, was auch kein Einzelfall natürlich ist, kriminell, weil man bekam über Rezept dann nur noch 4 Tabletten pro Tag. Er hatte irgendwann einen Bedarf von 60 Tabletten und er ist dann erwischt worden mit gefälschten Rezepten. Ist vor Gericht gekommen und dann, und jetzt kommt die nächste tragische Wendung, hat sein Anwalt versucht, auf Freispruch zu plädieren wegen Unzurechnungsfähigkeit. Und daraufhin hat er so ein ganz kurzes Gespräch mit dem Gerichtspsychiater gehabt und ist dann eben in eine geschlossene Anstalt eingewiesen worden für 7 Jahre, hat Publikationsverbot bekommen. Und diese Texte jetzt in diesem Erzählband, das sind im Grunde Miniaturen über diese Patienten, die da in dieser Anstalt sind.
Und das hat er währenddessen dort schon geschrieben?
Genau, das hat er währenddessen geschrieben und seine Frau und seine Tochter haben diese ganz kurzen Erzählungen, die sind wahrscheinlich auch so kurz, weil er eben eigentlich nicht schreiben durfte. Er hat das dann immer auf irgendwelchen Zetteln, auf kleinen Broschüren geschrieben, haben die aus der Anstalt rausgeschmuggelt.
Bei ihren Besuchen.
Ganz genau.
Wie ist denn die Sprache? Weil knisternde Schädel, das ist ja eine sehr schillernde Sprache.
Genau, die Sprache ist aber im Grunde genau das Gegenteil. Die ist ganz ruhig und besonnen. Und manchmal werden so ganz dramatische Szenarien wie in Nebensätzen beschrieben. Also es sind schon Texte, die so eine subkutan sind, die extrem zornig, nämlich über ein System, was extrem fahrlässig, auch mit einem totalen Unwissen mit den Patienten umgeht.
Das heißt, das ist auch Psychiatriekritik, dieses Buch?
Ja, absolut. Im Grunde geht es wirklich
in erster Linie sogar.
Genau. Das wird aber nicht ganz explizit, also es ist jetzt nicht so wie bei Einer flog übers Kuckucksnest, wo dann wirklich jemand eine Revolte anstimmt und sagt, so geht das nicht, sondern das sind im Grunde kleine Erzählungen, die alle wie so Theaterszenen funktionieren. Man hat immer das Gefühl, da sitzt wie so ein Publikum im Essenssaal und dann tritt einer dieser Patienten, das sind alles so verlorene Gestalten, auf und es wird so sein Schicksal illustriert. Das ist manchmal ganz gewalttätig. In der ersten Erzählung beispielsweise ist es ein Patient, der betritt diesen Saal und hat so ein Katzenkadaver in der Hand mit so einem zerquetschten Kopf, weil er diese Anstaltskatze, die eigentlich alle mögen, gegen die Wand geschleudert hat. Einfach aus Wut, weil die ein Stück Grillfleisch geklaut hat. Das hat also was ganz Erschreckendes. Und dann gibt es in der nächsten Erzählung einen Patienten, der gehörlos ist und nicht sprechen kann. Und der schiebt dem Ich-Erzähler, der übrigens immer wieder ein Roger ist, also der Roger van der Velde nimmt sich da auch selbst mit rein, so kleine Zettel zu, auf denen Fragen stehen. Beispielsweise, stimmt es, dass der menschliche Körper größtenteils aus Wasser besteht? Und dann ist die nächste Frage, existiert Gott? Und die allerletzte Frage ist dann, wenn Gott existiert, warum hat er denn das Wasser in meinen Ohren und in meinem Mund gefrieren lassen? Also da öffnet sich dann auch so ein ganz existenzieller, trauriger Raum. Und diese Fragen werden aber von der Ärzteschaft nicht beantwortet, sondern diese Menschen werden da allein gelassen oder schlimmstenfalls noch mit einem Medikament wie Palfium stillgestellt und vielleicht auch sterben gelassen.
Das klingt wie ein faszinierendes Buch. Also zum einen wegen dieser Nähe zu irgendwie sowas wie Psychiatriekritik. Aber ich frage mich auch tatsächlich das, was ihr beide, Wiebke und Christian, schon angesprochen habt, was sind das für Texte? Also ist das eher Fiction oder ist das eher Non-Fiction? Ist das eher Erzählung oder ist das eher Protokoll? Und wenn ich dir so zuhöre in der Schilderung dieser Texte, dann habe ich so fast den Verdacht, dass diese Unterscheidung gar nicht so sinnvoll ist.
Ich glaube, man kann es in diesem Fall tatsächlich nicht wirklich unterscheiden. Ich gehe davon aus, dass das wirklich so Vignetten, kleine Miniaturen sind, die der Roger van der Velde während seiner Aufenthalte, 7 Jahre war er ja auch in wechselnden Anstalten, verfasst hat. Die sind aber natürlich verdichtet und literarisiert. Ja, das ist eine Mischung zwischen Literatur und Dokumentation. Der war ja tatsächlich auch Journalist.
Ja, vielleicht ist einfach unsere hergebrachte Unterscheidung zwischen Fiction und Non-Fiction, Dokumentation und Erzählung gar nicht so sinnvoll in jedem Fall.
Naja, man könnte auch einfach sagen, diese geschlossene Welt der Psychiatrie ist ja fast schon so ein, ich habe es eben Theaterraum genannt, man könnte auch sagen, das ist im Grunde schon so ein literarisches Modell, wo anhand einer kleinen Erzählung was Größeres erzählt wird und ob das Fiction ist oder Dokumentation, spielt tatsächlich keine Rolle. Und was da erzählt wird, ist auf so abgründige Weise absurd zum Teil, dass es wie so oft ist, da ist vielleicht dann auch das wahre Leben in dieser Anstalt fiktionaler oder ausgedachter oder wirkt ausgedachter, als es das, als es die Dokumentation wäre.
So Berichte aus der Psychiatriegeschichte können ja furchtbar sein. Wie klappt das, dass das nicht einfach nur unseren Voyeurismus bedient?
Schon auf der einen Seite durch dieses Runtergedimmte der Sprache, also dass es sozusagen eher was sehr ruhiges, nüchternes Berichtenes hat. Ich glaube auch dadurch, dass er ist ja auch einer von diesen Insassen, also er schreibt ja nicht von draußen, sondern das sind sozusagen Notate aus seinem Leben.
Mich würde noch total interessieren, wie liest du das? Also das wirkt so wie Geschichten, die irgendwie keinen größeren Zusammenhang haben oder so, sondern blättert man die so zwischendurch durch einfach oder liest man das am Stück?
Ich habe das tatsächlich am Stück gelesen. Man muss sie nicht chronologisch lesen. Die haben so eine lose Verbindung. Da tauchen mal einzelne Figuren, wie zum Beispiel dieser Psychiater. Der taucht immer mal wieder auf. Aber im Grunde, man könnte es auch einfach durchblättern.
Du hast uns ein sehr deprimierendes Buch mitgebracht, kann das sein? Warum sollen wir das jetzt lesen im Frühjahr 2024?
Ich fand extrem eindrücklich diese Porträts dieser einzelnen Menschen, von denen ja auch immer auf der Schwelle bleibt. Sind die jetzt wirklich geisteskrank, wie es in damaliger Zeit hieß? Genauso wie das über den Van de Velde eben vor Gericht gesagt wurde. Und im Grunde sind das existenzielle Erzählungen über Menschen, die eben herausgefallen sind aus so einem System und die nach Möglichkeit suchen, da wieder anzuknüpfen. Das ist kein neues Thema in der Literatur, aber ich finde immer, zeitloses und immer wieder eins, was mich extrem anspricht.
Knisternde Schädel, sagst du nochmal.
Genau, Knisternde Schädel von Roger van de Velde und aus dem Niederländischen übersetzt hat den Annette Wunschel und die hat auch ein Nachwort zu diesem Band beigesteuert. 130 Seiten, 20 Euro und erschienen ist das Ganze im Suhrkamp Verlag.
Und das war die ganz persönliche Frühjahrsempfehlung von Wiebke Poromka. Die Nummer 2 vorhin beim Auslosen hat gezogen, René Agiga. Was hast du uns mitgebracht?
Ja, ich habe ein Buch mitgebracht, in dem es 2 Morde gibt. Am Anfang einen, am Ende einen.
Aha.
Allerdings...
Ein Krimi?
Genau, wenn ich das so sage, ist die Verführung groß, es für einen Krimi zu halten. Es ist weit entfernt davon, denn es handelt sich auf eine Weise um Non-Fiction, eine Autobiografie. Der erste Mord ist das Attentat auf Malcolm X im Februar 1965. Das zweite ist das Attentat auf Martin Luther King Jr. im Jahre 1986. Und diese beiden einerseits individuell katastrophalen, aber eben auch symbolisch katastrophalen Attentate, die bilden so ein bisschen den Rahmen für einen der autobiografischen Bände von Maya Angelou. Das ist das Buch, das ich kurz vorstellen möchte. Das trägt im Deutschen den Titel Mit jedem Schlag unserer Flügel. Im Amerikanischen hieß das mal A Song Flung Up to Heaven. Erschienen im Jahre 2002 und schaut aber zurück auf die 60er Jahre, die ich gerade erwähnt habe. Eine Zeit, in der die schwarze Bürgerrechtsbewegung ihrem Höhepunkt zusteuerte, den wir alle möglicherweise mal gesehen haben, 1963 in Washington, der Marsch auf Washington, geführt von Martin Luther King mit der großen berühmten Rede I Have a Dream. Und man kann sagen, dass eben 68 mit dem Mord an ihm diese Bewegung auch so ein bisschen implodiert ist dann auf eine Weise und danach zersplittert ist. Und Maya Angelou, Jahrgang 1928, eine sehr vielseitig talentierte Frau, Schauspielerin, Sängerin, Dichterin, Mutter, die erlebt sehr viel mit von dieser Bewegung und protokolliert das auf eine Weise. Und wenn ich gerade Wiebke Poromka gefragt habe, welches Genre ihr Buch ist, das sie mitgebracht hat, dann frage ich mich das bei dem Buch, das ich jetzt mitgebracht habe, auch ständig.
Also ob es Fiction oder Sachbuch ist.
Ganz genau. Denn zum einen ist unzweifelhaft klar, diese Autobiografie erzählt keine ausgedachten Sachen. Insofern haben wir es bei den beiden Morden eben mit ganz realen Taten zu tun und mit ganz realen Folgen zu tun. Auf der anderen Seite ist dieses Buch sehr bewusst gebaut. Also eben mit der Rahmung durch diese beiden historischen Ereignisse. Man kann sagen, dass auf einer eher privaten Ebene es einen anderen Anfang gibt und ein anderes Ende gibt. Also der private Anfang ist eher, Maya Angelou kommt zu Beginn ihrer Erzählung aus Afrika zurück. Sie hat ein paar Jahre in Ghana verbracht. Das ist für schwarze Amerikaner seinerzeit nicht untypisch gewesen, dass einige von den Bewegten in Afrika, dem Mutterkontinent, von wo sie oder wir versklavt worden sind oder verkauft worden sind, dass sie dort so ein bisschen nach sich selbst gesucht haben, nach den Wurzeln gesucht haben, nach den Herkünften gesucht haben. Und in ihrem Fall hat sie eben einige Jahre vor allem in Ghana verbracht. Und
das ist also der private Anfang eigentlich.
Genau, das ist der private Anfang im Unterschied zu dem politischen Attentat.
Das heißt aber, sie stellt als Rahmung dieses Buches tatsächlich eher die politischen Eckdaten nach vorne?
Es ist alles miteinander verwoben. Aha. Und um nochmal kurz auf diese beiden entscheidenden Attentate zu sprechen zu kommen, das sind Freunde und Bekannte von ihr. Das trägt viel bei zur Nähe und zur Wucht dieser beiden Ereignisse, wie die da geschildert werden. Ich habe vorhin ihre vielen Tätigkeiten aufgezählt. Ich habe die Tätigkeit als Aktivistin vergessen. Und Malcolm X möchte sie als Verbündete haben, um seine neue Organisation mit aufzubauen, die er aufbaut, nachdem er die Nation of Islam verlassen hat, Anfang 64. Und tragischerweise nach diesem Tod, der devastating ist für sie, wie sagt man das, der sie wirklich niederschmettert, weil sie befreundet sind, weil sie politische Hoffnung auf ihn geladen hat, sie fängt sich wieder und als hätte sich das ein Hollywood-Regisseur ausgedacht, kommt es dann Anfang 1968 dazu, dass Martin Luther King sie fragt, die beiden kennen sich, ob sie bitte mitmachen möchte bei einer neuen Welle von sozialem Protest, die er organisieren möchte im Laufe des Frühlings 68. Und sie willigt ein, möchte mit ihm zusammenarbeiten, macht nur diese eine kleine Bedingung, sie möchte es nicht vor ihrem Geburtstag machen, denn sie hat am 4. April 68 ihren 40. Geburtstag und so lange möchte sie noch irgendwie sich um sich selbst kümmern und danach möchte sie einsteigen. Und falls es jetzt zufällig irgendwelche Fetischisten für historische Daten gibt, dann ahnt derjenige schon, dass der 4. April 1968 der Todestag von Martin Luther King ist. An dem Tag wird er erschossen und sie erleidet etwas Ähnliches, muss man sagen. Ein Freund wird umgebracht und ein Freund, der nicht irgendjemand ist, sondern der die ganze Bewegung eigentlich zum Implodieren bringt.
Kannst du noch ein bisschen was zur Haltung des Buches sagen? Jetzt klang es ja ein bisschen so, als wäre das eine Chronik, in der sich Privates und Politisches vermengt oder auch gegenseitig vielleicht sogar mal bedingt oder unterfüttert. Hat das auch so einen politischen Furor oder einen Aufklärungsgestus?
Ja, gar nicht so einfach zu beschreiben. Also ich würde sagen, das erste Wort, das mir einfällt, wenn ich die Haltung beschreiben müsste, ist straight. Sehr direkt. Maya Angelou erzählt direkt. Ohne Schnörkel. Allenfalls kann man sagen, dass in den kurzen Kapiteln, in denen das erzählt wird, dass die eben gut platziert sind, dass die einer guten Dramaturgie folgen. Aber es ist jetzt kein poetischer Bombast, der da zu finden wäre oder so, sondern es ist einfach so direkt erzählt, wie man sich's denken kann.
Das ist ja vielleicht auch gut für das Thema. Es ist viel erschienen über diese Zeit. Auch das Buch, du hast gesagt, Anfang der 2000er erschienen. Warum im Frühjahr 2024 lesen wir exakt dieses Buch von Maya Angelou?
Ja, total gute und richtige Frage. Da du zu Beginn, Christian, der Sendung gesagt hast, dass wir vor allem Bücher mitbringen sollen, die wir gerade lesen, und da du zweitens auch erzählt hast, was ich im letzten halben Jahr so gelesen habe, nämlich James Baldwin, ein afroamerikanischer Schriftsteller, der gut befreundet war mit Maya Angelou und eine seiner Höhepunkte in den 60er Jahren in den USA hatte, lag nahe, dass ich dieses Buch gerade gelesen habe. Es ist ein bisschen Zufall, schöner Zufall, dass das gerade neu auf Deutsch erscheint. Übrigens muss man vielleicht auch noch sagen, als ein Teil einer Serie von autobiografischen Bänden, Maya Angelou hat 7 derartige autobiografische Bände geschrieben. Und zu der Frage, warum sollte man das jetzt heute lesen oder warum ist das jetzt interessant, auch wenn man nicht so wie ich sich in diese Zeit so ein bisschen reingenördet hat in den letzten Monaten, dann fallen mir 2 Sachen ein. Das eine ist, man bildet sich da einfach über Zeitgeschichte aus so einer relativ nahen Perspektive. Noch interessanter finde ich aber, dass, wenn man das so liest, dann werden alle Dinge, die dort mit Rassismus abgehandelt werden, komplizierter, als sie vorher waren. Also vielleicht ein Beispiel, um nochmal anzuschließen an Malcolm X und Martin Luther King. Diese beiden sind in vielen Geschichtsbüchern so ein bisschen Kontrapunkte, Gegensätze. Martin Luther King, der Gewaltlosigkeitsprediger. Und auf der anderen Seite Malcolm X, der den Ruf hat, ein Hetzer zu sein, eigentlich separatistisch woanders hin zu wollen mit den eigenen Staaten und so weiter. In der Perspektive von Maya Angelou ist der Unterschied nicht so groß. Die wollen einfach endlich gleiche Rechte haben. Die wollen beide, nicht nur Malcolm, sondern auch Martin Luther King, die wollen soziale Gerechtigkeit haben. Die wollen sozialpolitische Maßnahmen haben und so weiter. Die wollen einfach ein Ende mit etwas, was beide unterschiedslos als unerträglich markiert haben. Und das gehört einfach zu den Dingen, von denen ich glaube, dass sie heute auch noch inspirierend sind.
Tatsächlich, diese gemeinsame Perspektive ist sehr spannend. Sag nochmal, Maya Angelou, einer dieser 7 Bände, wie heißt er?
Maya Angelou, mit jedem Schlag unserer Flügel, aus dem amerikanischen Englisch von Marieke Heimburger. Und das ist gerade bei Surkamp erschienen.
Die Buchempfehlung von René Agiga hier im Deutschlandfunk Kultur, die Lesart, unser Sachbuchmagazin. Heute mit unseren Lieblingsbüchern, was wir gerade empfehlen wollen. Und Franz Helms, du hast vorhin die Nummer 3 gezogen, du bist der 3. Was hast du uns mitgebracht?
Ja, im Herbst, da wird ja gewählt in Brandenburg, in Sachsen und in Thüringen. Und ich glaube, wir wissen ja alle, dass die AfD, die könnte die stärkste Kraft werden. Und ich glaube, in diesem Jahr, da wird es ganz viel, werden wir ganz viel über Ostdeutschland diskutieren. Es wird ganz oft um den Rechtsruck gehen. Und warum das so ist, warum diese Partei da so einen Erfolg hat und vielleicht dafür mal so eine endgültige, vernünftige Erklärung zu haben. Genau darum geht es in dem Buch, das ich mitgebracht habe, nicht.
Ich wollte gerade sagen, eine endgültige Erklärung wäre jetzt auch echt.
Ja, genau. Aber ich finde, es ist trotzdem ein total wichtiges Buch in diesen Ostdebatten. Und ich habe euch nämlich Lütten Klein von Steffen Mau mitgebracht.
Aha.
Genau, das ist schon 2019 bei Surkamp erschienen. Und wenn ihr jetzt mit den Augen rollt und fragt, oh Gott, was schleppt ihr da eigentlich ein Buch an, das schon 5 Jahre alt ist? Ich bin der Meinung, jetzt ist ein sehr guter Zeitpunkt, um das nochmal aus dem Regal zu holen und irgendwie zu lesen oder vielleicht zu lesen, wenn man das noch nicht getan hat. Und natürlich gibt es da auch so ein ganz persönliches Interesse an diesem Buch, denn nicht nur Steffen Mau ist in Lütten Klein aufgewachsen, sondern ich bin da zur Schule gegangen.
Nein.
Und wenn so ein großer Soziologe ja ein Buch über meinen Heimatort schreibt, dann muss ich das natürlich lesen und mitbringen. Und ja, ich glaube, zu Steffen Mau, zu dem muss man ja gar nicht mehr so viel sagen. Das ist Soziologe, Professor an der Humboldt-Universität hier in Berlin. Und Lütten Klein, das ist ein bisschen anders als seine anderen Bücher. Zuletzt ist ja Triggerpunkte erschienen. Und
das war ein Sammelband.
Genau, ein Sammelband. Und Lütten Klein, das ist so ein ganz persönliches Buch. Denn wie gesagt, Steffen Mau, der ist in diesem Stadtteil, der zwischen Ostsee und Innenstadt liegt, aufgewachsen. Das ist ein Neubauviertel, das in den 70er Jahren entstanden ist. Und ich glaube, heute würde man dazu Plattenbau oder wahrscheinlich auch Platte sagen. Und Mau, der benutzt dieses Viertel, diesen Stadtteil als Fenster, um eben ja so einen ganz persönlichen Blick und soziologischen Blick auf das Leben in der DDR und auf die Wiedervereinigung zu werfen.
Kannst du mal an einem Beispiel beschreiben, wie untersucht er das Leben da?
Ja, Mau versteht Ostdeutschland als frakturierte Gesellschaft. Also oberflächlich, da scheint vielleicht alles in Ordnung, aber die Belastbarkeit oder die Beweglichkeit des sozialen Gebildes Ostdeutschland, das ist wie bei einem Bruch, ist das eingeschränkt. Und viele dieser Frakturen, erklärt er, die seien bereits zu DDR-Zeiten entstanden, aber die wurden mit der Wiedervereinigung vielleicht noch verschärft. Und ich habe da so ein ganz wichtiges und für mich auch total neues Beispiel in diesem Buch gefunden. Das ist das Kapitel zur blockierten Mobilität in der DDR. Da erklärt Mau, dass es zu Beginn der DDR ja durchaus den Versuch gab, Arbeiterkindern so einen Bildungsaufstieg zu ermöglichen. Und zunächst hat es auch tatsächlich geklappt. Da waren 50% der Studierenden an den Universitäten, kamen aus Arbeiterhaushalten. Aber
dafür durften wiederum die Kinder von Eltern, die studiert hatten, nicht mehr studieren.
Genau, völlig richtig. Das Problem ist nämlich, sobald eine Generation diesen Bildungsaufstieg erlebt hat, dann ist das für die nächste gar nicht mehr so einfach möglich. Ja. Und Bei Mao zum Beispiel war das so, dass seine Eltern Akademiker sind und deshalb er und seine Geschwister gar keinen Zugang zu Hochschulbildung hatten. Und er konnte dann sein Abitur nur durch eine Berufsausbildung zum Elektroniker, glaube ich, machen. Und gleichzeitig war es so, dass auch in der DDR der Anteil an Arbeiterkindern an Universitäten, der sank. Und in den späten 80ern waren das nur noch so 10% der gesamten Studierenden. Ja, und langfristig führte das dazu, dass zum Beispiel Arbeiterkindern ja gar keine Aufstiegsmöglichkeiten mehr hatten und gleichzeitig Kinder von Akademikern, die konnten gar nicht davon ausgehen, das Bildungsniveau ihrer Eltern zu erreichen. Und deshalb erklärt Mao, dass die DDR zum Ende ihrer Lebenszeit mobilitätsblockiert gewesen sei.
Kannst du noch was dazu sagen, wie er das macht? Also geht er wirklich durch dieses Lüttenklein und spricht dann mit den Leuten und hat Fallbeispiele? Oder das, was du jetzt gerade beschrieben hast, das könnte man ja auch aus dem Archiv wissen.
Ja, ich finde, das macht Steffen Mao sehr geschickt, weil er ist natürlich Soziologe und er erklärt uns das anhand von Studien und er wertet dann nochmal ältere Studien und Datenlagen aus und gleichzeitig verwebt er aber diese Analyse immer wieder mit seinen eigenen Erfahrungen und seinem eigenen Erlebten und daraus ergibt sich so ein recht rundes Gesamtbild, würde ich sagen.
Wie macht er denn dieses mit dem eigenen Erleben, mit dem Ich? Also welche Rolle spielt das Ich? Kann man das so fragen?
Ja, das Ich spielt eine Rolle, dass wir erfahren zum Beispiel, dass Steffen Mao mit seiner Familie, mit seiner Mutter und seinen Geschwistern in einem dieser Plattenbauten in Lüttenklein aufgewachsen ist, dass es irgendwie eine ja, ganz angepasste Familie war. Zum 1. Mai wurde mal die DDR-Fahne rausgehangen, aber auch relativ schnell wieder eingerollt. Oder wir erfahren zum Beispiel auch, dass Mao diese Wendezeit und diese wirklich herausfordernde Zeit für viele Menschen, die hat er als Soldat bei der NVA erlebt, als Anfang 20-Jähriger, reingeworfen in diesen Sog der Wiedervereinigung und total auf sich allein gestellt. Denn natürlich konnten damals auch Lehrer oder auch seine Eltern, die waren ja auch überfordert mit der Situation und konnten ihm gar nicht so richtig den Weg weisen, würde ich sagen.
Jetzt ist Steffen Mao ja ein sehr politisch tickender Soziologe. Du hast vorhin schon sein Sammelband Triggerpunkte erwähnt. Da geht's ja, da geht er der Frage nach, ist die Gesellschaft, die Deutsche, eigentlich wirklich so gespalten, wie wir manchmal den Eindruck haben? Das wirkt jetzt ja alles eher historisch. Du hast aber gesagt, du hast dieses 5 Jahre alte Buch jetzt rausgekramt, weil in diesem Jahr so viel gewählt wird. Was für Schlüsse zieht er denn? Oder welche Schlüsse ziehst du aus dieser Lektüre für die Gegenwart?
Steffen Mao hält sich da ganz absichtlich zurück mit Deutung über vielleicht diese eine Erklärung, die vielleicht den Aufstieg der AfD oder des Rechtspopulismus erklären könnte. Aber er sagt ganz klar, diese Partei, die hat ein fast unschlagbares Angebot für die Menschen parat. Das lautet so ungefähr, die Welt muss verändert werden, um sich an dich anzupassen. Also das gibt den Menschen natürlich das Gefühl, sie von irgendwie weiteren Zumutungen, wie sie in dieser Transformationszeit, in der Wiedervereinigung und ja auch schon zu DDR-Zeiten erlebt haben, davon irgendwie zu befreien. Und ich muss natürlich auch noch sagen, um zu belegen, warum ich dieses Buch so absolut begeistert, habe ich es auch mitgebracht, das Buch, das ich lese. Und man sieht das Originalexemplar von 2019 mit Kaffeeflecken. Und
es ist unglaublich.
Ach, das ist das Buch. Ich dachte, das ist so ein zerfleddertes Notizbuch.
Nein,
von
es,
dir.
Ist das, Es ist das Buch. Es sieht aus wie ein zerfleddertes Notizbuch.
Ich habe selten ein derartig gründlich gelesenes Buch gesehen.
Ja, und für mich war das wirklich so eine Art Bibel der Ossifizierung. Also ich bin natürlich nach der Wiedervereinigung geboren, meine Familie kommt aus Rostock, aber ich habe das gelesen auch als Auseinandersetzung mit meinen eigenen Wurzeln und ich verstehe aber natürlich auch, dass nicht jeder aus Rostock kommen kann und vielleicht auch nicht jeder gar aus dem Osten oder vielleicht diese Debatten gar nicht so aufmerksam verfolgt, aber ich glaube, dass man in Lüttenklein, da lernt man auch verdammt viel über Westdeutschland und über die heutige Bundesrepublik und in diesen ganzen Ostdebatten, die wir bestimmt dieses Jahr führen und hören werden, da wird Ostdeutschland natürlich oft auf die AfD und den Rechtsruck reduziert und ich glaube, dass dieses Buch einem auch dabei hilft, den Blick ja vielleicht so ein bisschen zu weiten und ein besseres Gefühl für diesen Teil Deutschlands zu bekommen.
Das heißt, du hast in Lüttenklein Optimismus gefunden?
Ich habe in Lüttenklein auch Optimismus gefunden, auf jeden Fall. Und den hat Steffen Mao auch gefunden. Wenn ich noch eine kleine Anekdote aus dem Buch schildern darf. Er geht zum Beispiel beschreibt er den Rechtsruck in Ostdeutschland. Er beschreibt auch, wie ja neonazistische Strukturen in Ostdeutschland entstehen und im benachbarten Lichtenhagen. Da wissen alle von dem schlimmen Pogrom, das es da 1992 gegeben hat. Und er geht aber selbst zurück nach Lichtenhagen und will irgendwie in die Wohnung seiner Kindheit zurückkommen. Und dann steht er da vor der Tür und eine so sehr misstrauische Frau öffnet ihm so durch den Türspalt, schaut ihn an und er fragt, ob er vielleicht hineinkommen könnte. Und die Frau sagt, nee, nicht so richtig, weil mit den ganzen Sachen, die da draußen passieren und so, lieber nicht. Am nächsten Tag versucht er es nochmal, bringt einen Strauß Blumen mit. Dann steht der Mann in der Tür und ist ebenfalls sehr, sehr skeptisch. Und ich glaube, er erwartet da schon irgendwie Schlimmstes hinter dieser Zimmertür. Aber dann schließlich lassen sie ihn doch herein. Er tritt ein in sein ehemaliges Kinderzimmer und es kommt ihm so eine Schar von Mädchen in Kopftüchern entgegen. Und es stellt sich heraus, dass die Frau aus dieser Wohnung den aus Afghanistan geflüchteten Mädchen im Haus Deutschunterricht gibt. Also so ganz einfach ist die Faktenlage auf jeden Fall auch in Düttenklein nicht. Und dieses Buch, ja, das hilft einem dabei, so offen zu sein auf jeden Fall, um sich vielleicht von Ostdeutschland auch überraschen zu lassen.
Dann sag doch mal, wie heißt es, wer hat es geschrieben, wo können wir es kaufen?
Genau, Lüttenklein von Steffen Mau, Leben in einer ostdeutschen Transformationsgesellschaft, erschien 2019 im Surkamp Verlag.
Und das ist die Buchempfehlung von Franz Helms. Und der letzte in unserer Runde, die Nummer 4, das bin ich. Ich habe euch ein Buch mitgebracht, das habe ich über Ostern gelesen. Weil ich muss vielleicht dazu sagen, hier in dieser Team-Überraschungssendung, das nutze ich auch ganz gerne immer nochmal, um mir so kleine abseitige Bücher zu nehmen, die ich ansonsten hier im politischen Sachbuchmagazin eher nicht in die Hand nehme. Also ich habe ein Buch gelesen über Ostern, über den Dinosaurier, der bis heute überlebt hat. Habt ihr eine Ahnung, was das ist? Dass ich es über Ostern gelesen habe, war jetzt schon ein Tipp.
Ein Ostersaurier oder so? Oder?
Ein Ostersaurier. Gewissermaßen das Huhn.
Ah.
Die Hühner sind die Dinosaurier, die nicht ausgestorben sind. Das schreibt Sally Coulthard in ihrem Buch Am Anfang war das Huhn. Vielleicht mal ganz kurz erst zu ihr. Sie ist Archäologin, Anthropologin, die hat in Oxford studiert, lebt jetzt sehr ländlich in Yorkshire. Ihr Mann ist Gärtner, sie ist Bestsellerautorin mit zig Büchern schon rund um alles um die Natur, um Tiere. Sie hat über Regenwürmer geschrieben, über den Frosch, über den Apfel, eine kurze Geschichte der Welt, wie ein Schaf sie erzählen würde, solche Sachen. Und jetzt eben das Huhn. Und ich habe das Huhn nie als Dinosaurier gesehen, aber ehrlich gesagt, seither kann ich es nicht mehr anders sehen. Diese Krallen, dieser aufrechte Gang, dieser merkwürdige Kopf, diese ruckartigen Bewegungen. Und es gibt dann tatsächlich auch so Studien, sie zitiert da von 2008 aus der Science eine Studie, die haben so ganz bisschen Knochenmaterial vom T-Rex gefunden. Das hat nicht gereicht, um DNA irgendwie daraus zu schöpfen, aber ja, so Molekülketten, ich vereinfache das jetzt sehr, die gezeigt haben, das Tier, was heute noch lebt und dem Tyrannosaurus Rex am ähnlichsten ist, ist das Huhn. Und es gibt noch weitere Forschung, fast ein bisschen absurd, dass zum Beispiel an der Uni in Chicago haben sie Hühner genommen und selbst gebastelte Dinosaurierschwänze angebunden, um den Schwerpunkt der Körper zu verlagern, weil die sonst immer so gebückt gehen eigentlich und alles aus dem Knie heraus machen und dann plötzlich mussten sie sich weiter nach hinten beugen, alles ging mehr aus der Hüfte, haben plötzlich so einen Cowboy-Schwung mit ihren Beinen bekommen und naja, Sally Coulthard ist der Meinung, da weiß man jetzt, wie der Tyrannosaurus Rex gelaufen ist.
Aber so Bücher über Tiere, Sachbücher, auch erzählende Sachbücher, die inflationieren ja extrem in den vergangenen Jahren.
Ich meine, alleine sie hat einen ordentlichen Anteil daran, ja.
Du hast einige schon genannt, dann gibt es diese Naturkunden bei Mattes und Seitz, diese Reihe. Es gibt ganz viel über Tiere in der Großstadt. Mhm. Und ich erinnere mich auch, glaube ich, dass du mal hier in dieser Überraschungssendung entweder ein Buch über Bienen oder Hornissen mitgebracht hast.
Wespen,
ja, genau.
Ich liebe sowas.
Genau. Aber was ist denn das Besondere an diesem Buch? Ist das auch, erzählt es auch ein bisschen Kultur oder zum Beispiel Literaturgeschichte mit, das interessiert mich ja immer. An solchen Büchern geht es da auch um das Huhn in der Welt, Literatur beispielsweise. Also zumindest
in der Sprache. Sie ist ja eben in erster Linie Anthropologin. Das heißt, das ist zwar irgendwie ein Buch übers Huhn, aber vor allem eigentlich über uns Menschen. Warum das Huhn uns schon derartig lange begleitet. Es gibt tatsächlich auch über die Sprache, gibt es ein eigenes Kapitel über das Huhn als Metapher. Da stößt leider die deutsche Übersetzung so ein bisschen an ihre Grenzen, weil das tatsächlich im Englischen einfach noch viel, viel ausgeprägter ist. To chicken out. Also es gibt so viele Metaphern im Englischen, die wir im Deutschen gar nicht haben. Also da gibt es ein ganzes Kapitel dazu. Das funktioniert dann im Deutschen nicht mehr so richtig ganz gut. Aber ja, es ist vor allem eigentlich eine Kulturgeschichte mit den absurdesten Absonderlichkeit. Und mir war nicht klar, wie lange das Huhn und der Mensch schon zusammenleben, dass zum Beispiel vor, man weiß es nicht so ganz genau, so Zeitspanne, so 12.000, 6.000 Jahre, wie lange das her ist, irgendwie, dass der Mensch angefangen hat, Hühner sich zu halten und tatsächlich erstmal, was ich gar nicht gedacht hätte, als Haustiere. Überhaupt nicht, um die zu essen, weil die waren viel zu klein. Auch nicht wegen der Eier, weil das Urhuhn, das hat, ich glaube, so 12 Eier im Jahr gelegt. Könnte man also zu Weihnachten ein Omelett machen. Also das würde sich überhaupt nicht lohnen. Sondern tatsächlich als Haustier, weil eben gerade die Weibchen eben einfach sehr zahm und sehr lieb waren. Die Männchen dann schon sehr früh aggressiv. Und dann durch die Selektion bei der Zucht, das dann immer stärker noch wurde. So das zum Beispiel, auch das für mich völlige Überraschung, der Hahnenkampf als Belustigung eine viel frühere Sache ist, als das Huhn zu halten, um es dann zu essen. Zum Beispiel im antiken Griechenland schon der Hahn ebenso als das Symbol für Gewalt und Potenz irgendwie so. Und dass man sich Hahnkämpfe angeguckt hat und als Vorbild fürs Militär genutzt hat. Ja, und gerade dieses Potenzgehabe, das zog sich auch dann quer durch Europa. Sie hat ein Rezept aus dem London des 17. Jahrhunderts dabei, dass man zum Beispiel ein Cock Ale, also ein Hahnenbier braute, also 8 Gallonen Bier. Man nimmt einen Märzhahn, kocht ihn gut durch, dann noch 4 Pfund entsteinte Rosinen, Muskatnüsse, dann ein halbes Pfund Datteln, das zerstößt man alles im Mörser, kippt dann Sherrywein mit dazu, kippt das alles ins Bier inklusive des Hahns, lässt das dann 6-7 Tage lang verschlossen rumstehen, füllt das in Flaschen, lässt das nochmal einen Monat stehen und das trinkt man dann, weil man auch irgendwie glaubt, dass das wieder gut für die Potenz sei.
Veritabler Zaubertrank, ne?
Ja, völlig verrückt.
Hast du so ein besonderes Interesse für Hühner
davor
oder Hähne? Oder wie bist du eigentlich darauf gekommen?
Tatsächlich gar nicht. Ich habe das gesehen und dachte, ich habe an Ostern noch ein bisschen Zeit, ich gucke mir das mal an und habe mir tatsächlich auch gestern erst gedacht, dass ich dieses Buch ja heute mitbringe.
Und ist das so wie bei den Wespen? Bei den Wespen hatte ich das Gefühl, dass du wirklich zum totalen Wespen-Fan, Fanatiker geworden bist. Hat sich dein Verhältnis zu Hühnern jetzt geändert? Also es gibt ja, Hühner sind einem ja in der Regel nicht so nah, weil die da so rumstarksen.
Ne? Das stimmt.
Und nicht so, das sind ja nicht so Kuschel-Streichel. Tiere und so.
Wobei
schön.
Es auch das gab, tatsächlich. Also es gab zum Beispiel irgendwie so 1843 oder was, zu Weihnachten gab es irgendwie eine mehrseitige Sonderausgabe in London über die Haushühner von Queen Victoria. Das gab einen ganzen Hype, wo man diese Hühner, weil plötzlich Hahnkampf verboten war, und plötzlich haben dann die Züchter umgeschwenkt, die möglichst schönen und attraktiven und bunten Hühner zu züchten. Plötzlich waren die irgendwie Dekomaterial. Also sie sind auch kuschelig.
Und gibt es auch sowas wie so einen Abschnitt über die moderne Fleischindustrie, ja, über Legebatterien? Und im Sinne von.
Ohne das kommt es natürlich nicht aus. Auch das ist deutlich älter, als ich gedacht hätte, dass man also schon in Rom irgendwie angefangen hat, die Hühner quasi industriell zu halten. Aber tatsächlich dann die moderne Massenhuhnhaltung, da kennt ihr sicherlich alle diese Anekdote, irgendwie so in den 20er Jahren, dass eine Hausfrau in den USA, die hatte so ein paar befruchtete Eier bestellt, ich glaube 50 Stück irgendwie so für den Eigenbedarf, und durch einen Bestellfehler bekam sie stattdessen 500 und wusste nicht, wohin damit, und dann hat sie die halt irgendwie in einem großen Stall gestapelt und war ganz erstaunt, dass das funktionierte, und hat dann fortan immer mehr bestellt, hat es Jahr für Jahr ausprobiert, und dann 5 Jahre später hat die schon 26.000 Hühner dann da irgendwie gemessen. Und die hat quasi die Massenhuhnhaltung angefangen. Und dann gab es so einen Wettbewerb direkt nach dem Zweiten Weltkrieg. Und dann durften Farmer aus den ganzen USA Eier einsenden. Die wurden alle unter den gleichen Bedingungen ausgebrütet, die Hühner aufgepäppelt. Ja, und am Schluss haben dann Kreuzungen gewonnen, die bis heute die Urhühner der Mastindustrie sind. Also auch das taucht auf. Das Buch ist also insofern eher ein Sammelsurium, aber ein sehr schön geschriebenes Sammelsurium. Und erstaunlich ohne Moral. Das finde ich ganz angenehm, weil sie beschreibt da ja wirklich auch ganz furchtbare Dinge, und sie sagt dann schon, ja, die Forschung zeigt sehr eindeutig, wie intelligent Hühner sind, was die alles mitbekommen, dass die auch ihre Umgebung gut einschätzen können. Das wirft natürlich massive Fragen auf, wie wir mit denen umgehen. Aber sie kommt nicht mit dem erhobenen Zeigefinger daher. Wer sich die Moral nicht ganz verkneifen will, möge sich dieses eine Detail merken. Wenn wir ein Huhn in den Ofen schieben, hat es in diesem Ofen tot mehr Platz als davor.
Das ist heftig. Und nach all dem, was du jetzt allein hier schon erzählt hast, Christian, klingt das, als wäre es ein unfassbar dickes Buch.
Nein, das eigentlich gar nicht. Sie schafft das einfach sehr, sehr komprimiert zu erzählen. Es sind gute 300 Seiten. Sally Coldheart heißt sie. Am Anfang war das Huhn, Geschichte eines Charaktertiers. Übersetzt von Andrea Kunstmann, bei HarperCollins erschienen. Eben 304 Seiten für 24 Euro.
Das waren sie, unsere Lieblingsbücher hier im Team. Wir haben gesprochen über Das Huhn, wir haben gesprochen über Lüttenklein, wir haben gesprochen über die schwarze Bürgerrechtsbewegung und wir haben über knisternde Schädel gesprochen. Wiebke Poromka, Franz Helms und René Hagiger. Ich danke euch.
Danke für die Einladung.
Danke.
Ich bin Christian Rabansel. Tschüss und bis bald wieder.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.